Ein Junge läuft vor circa 3 Wochen, ein bisschen mehr jetzt schon, 3,5, mit seinem Schulranzen auf dem Rücken und einem Zettel in der Hand die Straße entlang. Also das hat meine Frau mir erzählt, sie jetzt auch erlebt. Er läuft geknickt, hat Tränen in den Augen und läuft so vermutlich betröppelt nach Hause. Und erst später war klar, Lars hat da ein bisschen mitgeholfen, die Frau ist ja Grundschullehrerin, die Bianca. Ach stimmt, ja, heute wurden ja die Zeugnisse verteilt. Er ist offensichtlich jemand enttäuscht, traurig. Vielleicht gibt es Ärger zu Hause, weil die Noten nicht stimmen. Vielleicht wurde der Junge ausgelacht beim direkten Notenvergleich auf dem Pausenhof noch. Ich weiß es nicht. Oder er ist einfach wirklich traurig, dass jetzt 6 Wochen Ferien sind und er gerne weiter zur Schule geht. Man weiß es nicht. Aber bereits in der Grundschule, ja, manchmal, vielleicht hat er wirklich Angst gehabt, so nach Hause zu gehen, ja. Und bereits in der Grundschule oder manchmal, ja, schon fängt es vielleicht im Kindergarten an, das entsteht so ein leichter Druck, wo Eltern gesagt sagen, hey, du musst gut sein, das, was du tust. Und am Ende kommt es wirklich auf die Noten an, ja. Und gute Noten heißt, guter Job, gutes Einkommen, gutes Leben. Und da steckt so viel drin in der Identität der Kinder. Die richten sich nur nach dieser Leistung aus. Und keine Frage, Bildung ist wichtig, ist sehr, sehr wichtig. Aber gibt es da noch mehr? Weil viele erleben erst im Erwachsenenalter, dass sie merken, boah, ich muss daran arbeiten, dass ich mich nur dadurch definiere. Was ist das, was am Ende wirklich zählt? Was ist das? Was ist das wirklich Wichtigste? Und damit meine ich Platz 1 in meinem Leben. Und genau diese 100-Punkte-Frage stellt ein Schriftgelehrter Jesus. Er will genau wissen, welches ist das erste Gebot, das wichtigste Gebot von allen. Und Jesus antwortet nicht mit einer komplizierten Liste, nicht mit Moral oder ewigen Vorschriften. Er sagt und fasst es mit 2 Sätzen zusammen. Das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft, Luther übersetzt das Gemüt, lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr bekannte Worte von Jesus für uns Christen und vor allem für die Juden damals wie heute. Jesus erfindet damit nichts Neues, keine neue Religion, sondern bekräftigt die Mitte des jüdischen Glaubens, das Shema Yisrael. Das ist bis heute das tägliche Gebet der gläubigen Juden. Sie beten es morgens und abends, binden Riemen an Armen und Stirn, um sich daran zu erinnern. Und vermutlich waren es auch die letzten Worte auf den Lippen vieler Märtyrer, auch die im Zweiten Weltkrieg umgebracht wurden. Höre Israel, der Herr ist einer. Und an dem heutigen Israel-Sonntag wird eben daran erinnert, auch auf die gemeinsamen Wurzeln zu schauen und Israel zu segnen. Jesus kam nicht nebulös, fein weg, national los auf die Welt, sondern er kam als Jude auf die Welt, war nahbar. Und wir als Christen sind da eingepropft in sein Bundesvolk. Und so dürfen wir und sie segnen. Das hat Gott befohlen, es ist sein Herzschlag. Wir wollen heute den Text dieses Bekenntnisses genauer anschauen, davon lernen und es umsetzen. Es beginnt mit Höre, Israel. Allein darin steckt so ein erster wichtiger Impuls für uns heute. Das Bekenntnis beginnt nicht mit Glaube und jetzt hör mal, jetzt lern mal was so oder so, sondern höre. Das erste Wort höre. Aber schon das ist echt schwer, oder? Kurt Tucholsky, der Schriftsteller, sagte in den 20er, also so circa vor 80 Jahren, ich glaube, er war auch ein geborener Jude, und er sagte, was ist der Alltag? Das ist der Alltag. Alle reden gleichzeitig und keiner hört zu. Die Frage ist so, wie sieht's 80, 90 Jahre später mit uns aus? Mit dem Lärm der Welt, meinen Sorgen, wem höre ich? Wem höre ich zu? Den Stimmen in meinem Kopf? Oder höre ich seine Stimme? Die Stimme des guten Hirten. Und ich glaube, ja, so alle Jahre später, ich glaube, dass wir dieses Gerede durch verfeinert und vermehrt haben. Social Media ist so ein Segen, aber manchmal geht es so schnell. Vielleicht würden Jugendlichen da auch zustimmen, dass man einfach Dinge schreibt und schreibt und schreibt und merkt so, das hat jetzt auch nicht mega für Klarheit gesorgt. Hätte ich doch mal ganz kurz nochmal innegehalten und überlegt, was soll ich schreiben, wie soll ich schreiben, wann soll ich schreiben, dass einfach nicht danach so ein Chaos entsteht. Und ja, da rät das Bekenntnis Israel erstmal zu einer völlig anderen Haltung. Höre, bevor du redest oder handelst. Und es geht weiter. Höre, Gott ist der einzige Herr. Christen bekennen sich zu diesem einen Gott. Nicht viele Mächte, der eine, der Schöpfer. Wir glauben an Jesus, der Retter. Durch ihn wurde alles erschaffen und hin zu ihm geht alles. Nicht der Mensch ist Gott, sondern Gott ist Gott. Er ist der Souveräne. Wir können ihm nichts vorschreiben. Wir können mal vielleicht eine andere Meinung haben, aber Souveränität heißt, wenn Gott eine Meinung hat und es so ist, sein Wille ist, dann ist er souverän, dann ist es so. Und ich lade dich ein, diesen Satz mal auszusprechen, höre, und dann deinen Namen einzusetzen, höre Olli, Peter, Klaus, Gott ist der Einzige. In Situationen, die schwierig sind, wo du reinkommst und merkst, jetzt muss aber ganz schnell eine Lösung, jetzt muss ich aber, oder du wirst angerufen zu einem schwierigen Gespräch, vielleicht als Vermittler, Vermittlerin, und du merkst, oh, jetzt wird von mir verlangt, jetzt muss ich eine Lösung. Und du kommst schon und du musst abliefern, du musst jetzt was leisten, dann spreche ich dir mal ganz kurz zu. Sprech dieses, höre, setz deinen Namen ein, Gott ist der Einzige. Und dann merkst du vielleicht, ich muss erstmal nur da sein und dann den Heiligen Geist einladen, der komplett Dinge wandeln kann, Herzen bewegen kann, alles in der Hand hat. Das ist die Macht des Heiligen Geistes. Wenn wir sagen, ich höre, du bist der Einzige. Wenn Dinge an erste Stelle kommen, wenn wir hören, dann können Dinge auch folgen. C.S. Lewis sagte mal, you can't get second things by putting them first. You can get second things only by putting first things first. Also man kann die zweiten Dinge nicht bekommen, wenn man sie an die erste Stelle setzt. Man bekommt die zweiten Dinge nur, wenn man die ersten Dinge zuerst setzt. Ist logisch. In dem Kontext, wenn die ersten Dinge, also Gott hören, auf seine Wahrheit zu vertrauen, sich von Gott lieben zu lassen, das an erster Stelle steht, dann können die zweiten Dinge, die bekommen ihre Schönheit und Geltung. Wenn man die zweiten Dinge zur obersten Priorität aber macht, verlieren sie ihren Wert und zerstören oft sich selbst. Wenn wir was von Gott nur wollen und vergessen, dass es eigentlich von Gott kam, denken wir oft, wir haben es selber produziert. Vielleicht wächst unser Ego, was auch immer, unser Herz verhärtet sich und es ist am Ende nicht so die beste Frucht. Hierzu passt auch wunderbar der Vers, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Boah, das ist herausfordernd für uns heute, Gott und sein Reich an erste Stelle zu setzen. Wir leben in einer Welt, wir haben es gerade gesungen, you not bow to the gods of men, also vieles, die Bibel nennt es Götter, also alles, was wichtiger ist als Gott, alles andere. So vieles will sich auf Platz 1 drängen. Ja, Konsum, diese ganzen Plattformen, die so nach unserer Aufmerksamkeit buhlen. Und es kann einfach so diese Einstellung herrschen. Keiner darf in mein Leben hineinreden, ich weiß selbst wie. Ich bin jetzt die Tage spazieren gegangen und saß so auf einer Bank am See und vor mir setzt sich eine Frau mit einem Freund und sie erzählt ihr, was sie morgen vorhat. Und es war echt schwer, da nicht zuzuhören. Sie wird sich morgen auf jeden Fall alleine hinsetzen und folgenden Gedanken Raum geben. Sie wird mal alle Verantwortungen und Menschen, die sie kennt, ausblenden und alle, die was von ihr immer wollen. Nur sie allein will der Frage nachgehen, was möchte ich in den nächsten 2 Jahren alles erleben? Nun, ich kenne sowas wie Jahresplanung und ich habe auch schon mal diese Übung, also von der Übung gelesen, dass man einfach mal die Augen schließt und mal überlegt, welche Wünsche und Erwartungen hat man, Träume, und das ist alles gut. Aber ich habe da irgendwie innerlich, ist so zusammengezuckt und so ein Schmerz kam da. So, ich habe gesagt, was hat er gesagt? Ich allein, ohne Verantwortung, Menschen, die mal was von mir wollen. Es war, als sehne sich hier jemand nach wirklich, nach so einer bedingungslosen Liebe, nach Frieden, nach Ankommen bei jemanden, nach jemanden, dem sie ihr Herz schenken kann, weil es, oder nach jemanden, der mit ihr dabei ist und mitträgt. Und ich glaube, ganz viele sehnen sich nach solchen Menschen oder nach so einem Moment, wo man eben mit dieser Person, die einen bedingungslos liebt, wo man keine Show abzieht, mit der unterwegs zu sein. Aber sehr oft wird man halt auch eben von Menschen enttäuscht und dann will man einfach vielleicht gar nichts mehr. Ich will jetzt nichts mehr und so, ich allein. Aber gibt es diese bedingungslose Liebe, die nicht an Leistung geknüpft ist, wo man keine Show spielen muss, wo man sich nicht verstellen muss? Wisst ihr, diese Botschaft der Bibel, die kann man in zwei Sätze zusammenfassen. Wenn man die Bibel aufschlägt, dann wird klar, Gott kennt dich. Und das Zweite ist, Gott liebt dich. Und das Schöne ist, Gott liebt dich nicht, obwohl er dich kennt, sondern er liebt dich, weil er dich kennt. Das ist ein Riesenunterschied. Und weil er mich kennt und liebt, kann ich Gott lieben mit allem, was ich bin. Liebe Gott mit ganzem Herzen, also aus ganzer Hingabe, mit ganzer Seele, also aus meiner tiefsten Identität, mit ganzem Verstand, indem ich auch mein Denken neu prägen lassen darf und mit meiner ganzen Kraft, auch ganz praktisch im Alltag. Aber worin gründet diese Liebe? Woher bekomme ich diese Kraft dieser radikalen Hingabe zu Gott? In 1. Johannes 4, 7 bis 12 steht, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Das ist ein sehr langer Text über die Liebe, aber er macht sehr, sehr vieles klar. Wir können Gott lieben, weil Gott liebt. Ja, wir können, nur deswegen können wir uns ihm ganz hingeben. Gott lieben mit ganzer Hingabe. Größe liegt nicht in der eigenen Anstrengung. Ich vergleiche das jetzt einfach mal, Liebesbeziehung mit so einer Pflichtbeziehung, so einer Leistungsbeziehung, menschengemachte Religion. Größe liegt nicht in einer eigenen Anstrengung, sondern in der Einwilligung, dein Wille geschehe. Hey, wenn wir als Paar nicht einer Meinung sind, aber dann finden wir den Weg und sagen, hey, aus der Einheit heraus, dieser Wille soll passieren. Und es geht darum, sich hinzugeben, dieser Macht der Liebe, die uns verändern kann, die weit über unsere hinausreicht, die wir nur ansatzweise gründen können. Gott liebt uns so sehr, das ist so schwer vorzustellen. Und wenn Jesus diese vollkommene, also Jesus, muss man vorstellen, Jesus war der außergewöhnlichste, freiste und vollmächtigste Mensch, der je gelebt hat. Und doch betet er am Höhepunkt, am Kreuz, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Hingabe ist die Grundlage des geistlichen Lebens. Hingabe ist die Sprache der Liebe. Hingabe, Gehorsam. Immer wieder zu sagen, hey, ich gebe dir mein ganzes Leben hin und ich gewinne dadurch im Prinzip alles. Ich, wie ein Samenkorn, der stirbt und etwas Neues entsteht. Jesus, mit dir habe ich alles. Alle Schätze, du bist mein größtes Glück. Und wenn Jesus sagt, höre Israel, es gibt nur einen Gott, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Verstand, dann ist es eine Einladung, nicht zu einer so einer Pflicht, zu einer Tu-Beziehung, wo du was ableisten musst, sondern eine Liebes- und Lebensbeziehung, wo die Kraftquelle in Gott ist, in seiner Liebe. Als Jesus diesem Schriftgelehrten diese Antwort gibt, sagte er, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen und mit all meinen Gedanken, meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist wichtiger, als alle Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Das heißt, der Schriftgelehrte, der kennt diese Bibel, die Tora, er kennt die Propheten, er weiß, was die geschrieben haben. Gott zu lieben ist es wichtiger als Brand- und Opfergaben, weil offensichtlich hat der Schriftgelehrte auch manchmal beobachtet, wie die Opferrituale am Tempel durchgeführt wurden, ja. Und dann kommt jemand gesündigt und man kommt und ein Tier wurde geschlachtet und dann ging das zack, 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 zack. Und in den Augen dieser Schriftgelehrten war das manchmal so lieblos. Ja, jetzt zack, wieder ein Tier, jetzt gehen sie wieder ihres Weges. Und wohin denn das Ganze? Und er hat auch diese viele Bibelstellen vor Augen, wo Gott genug von den ganzen Schlachtopfern in Jesaja, in Amos und die Bibel ist voll, wo Gott sagt, es reicht, ich will von euch Liebe, Wahrhaftigkeit, Treue. Das Ziel ist Liebe, keine ausgefeilte religiöse Praxis. Wie Johannes vom Kreuz schreibt, am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet werden. Jetzt denken wir mal ganz kurz an den Jungen, den ich einleitend erzählt habe, von dem ich erzählt habe, mit dem Schulzeugnis und er weinte. Jetzt würde ich jetzt nicht dem wahrscheinlich, das ist nichts groß Pädagogisches am Ende, weißt du, Johannes vom Kreuz hat das und das gesagt. Ich müsste das natürlich nochmal anders erklären. Aber für uns ist es einfach für uns wichtig zu wissen, am Ende fragt Gott nicht, was wir alles besessen haben, ob es leicht lief, ob es schlecht lief oder sonst irgendwas. Es ist dem nicht egal. Wir wissen, er hat alle Tränen gezählt, er hat sie in der Hand, aber er fragt, hast du gelernt zu lieben? Es ist einfach, es klingt einfach, aber es kostet irgendwie doch alles. Es klingt so einfach, ja, ich liebe die Person, aber es ist doch irgendwie anspruchsvoll. Jesus fand die Einsicht von Gott, Einsicht gut von dem Schriftgelehrten und sagte, hey, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. So ganz nach dem Motto, das ist nämlich ein paar Tage vor der Kreuzigung, diese Begegnung mit dem Schriftgelehrten, da gibt es einen Weg. Der wird gerade vorbereitet. In einer Woche ist es soweit. Da sterbe ich am Kreuz. Ja, vielleicht waren es 8, 9 Tage, aber nicht so weit. Für dich und viele andere. Und es wird das perfekte Opfer sein. Der perfekte Liebesbeweis. Und dann bist du eingeladen, diesen Weg der Liebe zu gehen, mir zu folgen. Und jeder ist eingeladen, diesen Weg der Liebe zu gehen. Kai, vorbei mit dieser selbstrettenden Religion, sondern den Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und dieser Weg, diesen Weg der Liebe zu gehen, darf alle Bereiche des Lebens bestimmen. Ja, Liebe. Ich finde es, Gott ist die Liebe. Mir war es immer schwierig vorzustellen, wenn Gott die Liebe ist und seine Dreieinigkeit. Aber dann hat mir folgendes Bild geholfen. Liebe braucht drei Dinge. Du brauchst eine Liebhaberin, einen Liebhaber, eine Geliebte, einen Geliebten und einen verbindenden Geist der Liebe. Diese drei Dinge. Und das ist super wichtig zu wissen, also zu verstehen, wir leben in einer Liebesbeziehung mit Gott. Es braucht ein Gegenüber. Und der Heilige Geist ist der das so zum Knistern bringt. Vielleicht habt ihr Verliebte schon mal erlebt, die sind so positiv getrieben, wie Paulus auch später schreibt, wenn ich an Jesus denke, ich bin so, da kommen wir später noch dazu, aber mich treibt zu dieser Liebe. Und so sind die Verliebten, die haben so einen Geist der Liebe, der sie verbindet und die machen sich Gedanken, was mag die Person wohl am liebsten? Und die sind so fokussiert, die sind wie ausgewechselt und die könnten Bäume rausreißen, Pferde stehen, was auch immer, ja. Ihr kennt diese ganzen Sätze und die sind so on fire. Genau, und das ist der Heilige Geist, der uns on fire macht. Er sagt uns, was Jesus liebt. Und Jesus sagt, guck mal, ich bin die Tür zum Vater. Da kannst du ankommen. Und diese Frau, ich wünschte mir so sehr, ich habe da noch ein Gebet gesprochen, lass sie ankommen. Lass sie ankommen, dass sie nicht alleine planen muss. Dass sie immer mit dir plant. Heiliger Geist, weg auch mich auf, uns als Gemeinde auf, dass wir nicht denken, jetzt vergesse ich immer alles und jetzt, was will ich eigentlich? Sondern ankommen und den Heiligen Geist bitten, was Jesus, liebst du? Vater, was hast du vor? Was wollen wir für eine Abenteuerreise erleben? Du bist der verbindende Geist. Jesus, dich habe ich vor Augen. Und wenn wir so diese Perspektive haben, diese Haltung, dann steht in Johannes, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt möchte ich einfach kurz auch noch mal einen Vers vorlesen. Wie wirkt dieser Vers auf dich, wenn du das hörst? Und zwar, genau, was ich eben gelesen habe, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie wirkt er auf dich? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. So, wenn du sagst, boah, ich bin echt noch so ein bisschen von Leistung getrieben, also wenn ich denke, ich muss in den Gottesdienst, weil ein Christ muss ja, ich muss ja beten, ich muss ja, sonst ist Gott nicht begeistert, dann ist es noch so ein bisschen so diese Religiosität drin. Was ist, wenn aber dieser Vers, weil ich ihn liebe, werde ich seine Gebote halten? Was ist, wenn du sagst, ich will es, ich will mit ihm sprechen? Und übrigens, wenn diese zwei Gebote, liebe Gott, deinen Nächsten, dich selbst, wenn du die hältst, dann die inkludieren alle anderen Gebote. Das ist das Wichtigste, das ist alles zusammengefasst. Und ich möchte dich einfach neu einladen, dazu hören, wie wirkt dieser Vers, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Zuerst kommt die Liebe, dann kommt Gehorsam, dann kommt Selbstdisziplin. Religion sagt, nee, erst Selbstdisziplin und dann findest du schon darin deine Liebe. Nee, Gott ist anders. Galater 5, da kommt diese Selbstdisziplin, ja, diese Besonnenheit und so weiter, ganz am Ende. Am Anfang steht die Liebe. Und wenn wir das andersrum sehen, wenn du merkst, boah, ich muss jetzt aber Bibel lesen, ich muss jetzt beten, ich muss, dann wird es ein Krampf. Und frage wieder neu, der verbindende Geist, Heiliger Geist, entfacht das Feuer. Ich muss gar nichts, ich zapfe an der Liebe Gottes, an der Quelle. Wie ich eben gerade gesagt habe, das ist ein Vers, der mich auch motiviert von Paulus, der sagt, die Liebe Christi drängt mich. Im Griechischen steht da auch, sie umgibt mich, sie treibt mich in Bewegung. Und das finde ich einfach so wunderbar. Dieses Verständnis, ja, die Liebe Gottes, die umgibt mich und sie ist wie ein Verliebter, der mich so in Bewegung bringt. Und dann sind wir fähig, auch den Nächsten zu lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Nächsten zu lieben, Martin Buber sagt, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Finde ich auch gut. Wir sind Ebenbilder Gottes. Alles kommt von Gott und führt auch hin zu ihm. Und mit diesem Verständnis sind wir dann bereit einfach für Fürsorge und für Solidarität. Und diese Haltung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist schon im Propheten Jesaja zu finden, wo es darum geht, liebe nicht nur in deiner Bubble die Menschen, sondern weit über Israel hinaus, weit darüber zu den anderen Völkern der Welt. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die neuen frühen Christen werfen, wie konnte es sein, dass eine missverstandene Religion, also die ersten Jüngerinnen, Jünger von Jesus, wie konnte das sein, die wurden missverstanden dieses Abend, die essen Leib, irgendwas Christi Leib und außerdem, was sie da unten im Haus immer machen und ganz komische Sachen, die wurden missverstanden, verfolgt, die hatten es echt schwierig, eine kleine Gemeinde, aber wie konnte es sein, dass 300 Jahre später Konstantin sagt, oder das Christentum sich so expandiert. Nur ein Grund, was wir wissen, ist, sie hatten offene Türen und diese Christen, diese haben Nächstenliebe gelebt, indem sie die ersten Christen die Türen aufgemacht und haben zusammen gegessen und haben diese Liebespraxis eingeübt. Sie haben gemerkt, ich muss hier, wenn ich diese Tür reingehe, da muss ich mein Denken neu geprägt werden. Es muss alles neu. Wir gehen all in mit unserem ganzen Sein. Und Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, denkt auch die Sklaven, die nicht so viel haben, die müssen länger arbeiten, dass sie auch noch mit euch Gemeinschaft haben, essen. Das heißt, so ein Selbstverständnis der Fürsorge, die hatten eine starke Gemeinschaft. Die sind den Weg Jesu gegangen, der Liebe. Und 150 nach Christus und 250 nach Christus, da kann man sehen, da gab es eine Riesenepidemie. Viele sind gestorben im Römischen Reich, sehr, sehr viele. Was haben die Christen gemacht? Wenn jemand in so einem römischen Haus krank war, zack, raus, nicht, dass die ganzen anderen angesteckt werden. Sie sind hingegangen und haben versorgt. Sie haben sie gepflegt. Und durch diese radikale Fürsorge ist es einfach nur expandiert. Leute haben gefragt, was haben die für einen Gott? Natürlich auch diese ganzen Menschen, die voller Hingabe gestorben sind als Märtyrer. Die haben sich gedacht, was haben die für einen Gott? Und das Christentum, das breitete sich aus, weil sie diese Liebes- und Lebensgemeinschaft gelebt haben. Es war nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, ich glaube, ja, Amen, so, ja, tschüss, sondern wirklich eine Liebes- und Lebensgemeinschaft. Deswegen, glaube ich, konnte das Christentum so an Kraft entwickeln. Ich möchte jetzt einfach enden und dir die Reaktionszeit geben. Wir wissen nicht, was nach dem Gespräch mit dem Pharisäer war. Es bleibt offen, ob er am Kreuz war, ob er eine Antwort gefunden hat. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass ich in deinem Leben leben darf. Nicht nur nah, sondern wirklich ganz nah. Und ich lade dich jetzt ein, wir haben hier vorne Kerzen, dass du das Licht anzündest, diese Kerze an der Osterkerze als Zeichen. Du bist die wahre Liebe, die Liebe, die ein Gesicht bekommen hat. Ich möchte mich wieder neu lieben lassen, mich neu anstecken, weil ich merke, dass doch so viel tun, so viel, wo ich merke, das muss wieder neu entfacht werden, diese Liebesbeziehung. Oder du sagst, ich habe noch nie wirklich bewusst Ja gesagt zu Jesus. Ich möchte mit diesem Jesus, der seinen Liebesbeweis gezeigt hat am Kreuz, der meine Sünden vergeben hat und mich einlädt, mit einem Leben mit ihm zu leben. Und das möchte ich jetzt tun. Dann nimm eine Kerze, ja, zünd's an und sag, yes, ab jetzt bist du, Jesus, mein Licht in meinem Leben. Ich möchte mit dir leben. Alles richtet sich nach dir aus. Was auch immer der Heilige Geist jetzt gibt, oder du sagst, ich möchte jetzt einfach da sitzen, Gott die Ehre geben, oder wie auch immer, setz einfach einen Raum für den Heiligen Geist, der jetzt vielleicht etwas in Bewegung setzt, wo du merkst, ja, komm mit dieser ersten Liebe, Heiliger Geist, komm, deck auf und ja, entfach diese Liebe. Danke, Nico, dass du uns jetzt mit in diesen Lobpreis hineinnimmst. Herr, wir danken dir jetzt für diese Zeit. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du neu das Feuer der Liebe entfachst in uns. Dass du aufdeckst, überall, wo wir denken, im Leben kommt es nur auf Leistung an. Um zu beweisen, uns, andere, dir. Herr, decke alles auf, dass wir merken, unter deinem Blick, da wird alles korrigiert. Wir sind genug, so wie wir sind, und wir dürfen jetzt in deine Arme laufen. Komm mit deinem Frieden jetzt, komm mit deiner Wahrheit, komm mit deiner Klarheit und begegne uns. Wir lieben dich. Amen.